Ich hoffe, ihr mögt noch durchhaben. Wir haben heute schon viel gehört. Bis jetzt war alles so ein Ablauf gewesen. Viele Kapitel haben angefangen damit und dann geschah. Oder danach geschah. Oder was sich dann nachher sah. Oder so. Es ist so ein Ablauf. Schön eins nach dem anderen. Jetzt werden wir zwei Predigten haben heute und dann das nächste Mal, wenn ich wieder dran bin, mit zwei Einschüben. Das heisst, eigentlich sind es im Ganzen drei Einschübe, die jetzt nicht mehr so hintereinander passieren, sondern jetzt fangen da Sachen gleichzeitig passieren. Aber wir können nicht gleichzeitig über alles reden. Das heisst, wir müssen sich ein bisschen auseinandernehmen. Und der eine Einschub ist Kapitel 10, der nächste Einschub ist der Kapitel 11 und dann kommt nochmal ein grosser Einschub, Kapitel 12 bis 14. Das sind aber eigentlich Sachen, die parallel passieren. Also auch parallel zu diesen sechs Posaunen, die bis jetzt geblasen sind zum Teil. Das können wir nicht ganz einordnen. Auf jeden Fall passieren die eine Sache, bevor die siebte Posaune geblasen wird. Jetzt haben wir ja sechs gehört. Und andere Sachen passieren gerade unmittelbar, währenddem die Posaune geblasen wird. Also das ist ganz, das ist auch noch schwierig einzuordnen vom Ablauf her. Also, die Schriftrolle ist geöffnet, alle sieben Siegel sind jetzt da, man kann sie auftun, Jesus hat sie aufgetan und dann sind sechs Posaunen geblasen worden und bei der sechsten Posaune sind zwei Wehe angekündigt worden. Wehe. Und ich weiss nicht, wie oft ihr das so euren Kindern sagt, Wehe. Wehe, du langst das an. Ich weiss nicht, das ist etwas, was ich, wo schon noch in meinem Wortschatz, das existiert schon noch in meinem Wortschatz, wahrscheinlich nicht bei euch allen, aber es ist noch so eine letzte Warnung, oder? Wehe. Wenn du es machst oder nicht machst, dann kommt es schlimm. Und zwei von diesen Wehes sind jetzt durch. Und jetzt sieht der Johannes etwas anderes. Und das ist jetzt rausgenommen von dem Ablauf, was auf der Erde passiert. Und zwar kommt jetzt ein Engel vom Himmel oben runter. Und ich werde euch das schnell vorlesen, weil das ist nicht so kompliziert. Da kann man einiges schon verstehen, wenn man es gerade hört. Das ist der Anfang vom Kapitel 10. Dann sah ich, wie ein mächtiger Engel, ein anderer als der, den ich zuvor gesehen hatte, vom Himmel herabkam. Der Engel war in eine Wolke gehüllt, über seinem Kopf stand ein Regenbogen, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Beine sahen aus wie Säulen aus Feuer. Könnt ihr euch das vorstellen? Da kommt ein Engel vom Himmel oben runter, der ist in eine Wolke gehüllt. Über seinem Kopf hat es einen Regenbogen. Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne. Und seine Beine sehen aus wie Feuersäulen. Könnt ihr das so andeutungsweise als Bild ein bisschen erstehen lassen? Weil die Bilder haben wir ja nicht, um darüber zu lesen, sondern wir haben es, um sie zu verstehen. Und es ist immer gut, wenn man so Sachen visualisiert, weil es hilft einem einfach zu verstehen. Und wenn ihr es jetzt so vor euch habt, habt ihr das Gefühl, es ist ein gewöhnlicher Engel. Ist es ein Engel, wie wir ihnen auch schon begegnet sind, jetzt in der Offenbarung? Oder erinnert euch gewisse Sachen an etwas anderes? Es ist klar, ihr habt euch natürlich nicht so auseinandergesetzt wie ich jetzt. Aber wenn ich Regenbogen höre, wo über etwas drüber geht, dann kommt mir sofort der Thron in den Sinn, der Thron Gottes. Über dem Thron Gottes hat es auch einen Regenbogen. Und wir hatten schon mal so ein Leuchten gehabt, wo mindestens so stark ist wie die Sonne. Und das war auch beim Thron Gottes gewesen. Und in eine Wolke gehüllt. Wie? Wo Jesus in den Himmel ist gefahren, ist er in einer Wolke aufgefahren. Vielleicht merkt ihr schon, das ist kein gewöhnlicher Engel, der da beschrieben wird. Es geht nachher auch noch weiter. Im Vers 3, ich lasse jetzt den zweiten extra aus, da steht, mit einer gewaltigen Stimme, die wie das Brüllen eines Löwen klang. rief er etwas. Und es gibt ein Leu von Juda. Also ich bin wirklich 100% sicher, dass der Engel, der da kommt, dass das Jesus ist. Jesus hat ganz verschiedene Gestalten, wenn er in der Bibel auftritt. Es ist nicht das erste Mal, wo Jesus als der Engel des Herrn oder überhaupt als Engel bezeichnet wird. Das finden wir schon ganz am Anfang in der Bibel beim Abraham. Abraham ist Jesus mehrmals begegnet, ohne dass er gewusst hat, dass das Jesus ist. Er hat doch mal Besuch bekommen. Und dann hat Sarah hinten vorne so geredet, ja, von wegen Sohn und so. Dort war Jesus bei ihm auf Besuch gewesen, ganz sicher. Weil immer wenn Engel sich anbeten lassen, dann sind es keine gewöhnlichen Engel. Anbetung gebührt nur Gott allein. Und wer sind eigentlich die Ersten, die das wissen? Die Engel. Weil sie ja anbeten. Ein Engel lässt sich nicht anbeten. Und wir haben einige Stellen in der Bibel, wo Engel sagen, stand auf, du musst mich nicht anbeten. Aber wir haben eben auch eine Stelle in der Bibel, wo Engel Anbetung entgegennehmen. Und dort können wir sicher sein, dass es Jesus ist. Abraham auch, wo er den Isaac soll opfern. Die Geschichte kennt ihr, oder? Er nimmt den Isaac mit, er nimmt Feuerholz mit, er bindet das alles auf den Esel. Und er steht da, er hat den Altar aufgeschüttet, er hat das aufgebaut, er hat schon das Holz drauf, er legt den Isaac drauf. Er steht da mit dem Schwert und dann kommt der Engel des Herrn und sagt, Abraham, was machst du da? Hör auf. Und es ist ganz sicher wieder Jesus, der ihn abhaltet und der ihm dort begegnet. Dann auch wieder Richter. Richter 6 zum Beispiel, die ganze Geschichte vom Gideon. Dort haben wir einen Engel, der Anbetung entgegennimmt. Es ist Jesus, der dem Gideon begegnet und ihn beruft. Und es sind so Attribute, so Beschreibungen, wo man draufkommen könnte, dass es Jesus ist. Also, der Johannes realisiert da im ersten Moment nicht, dass es Jesus ist. Warum echt nicht? Weil er hat 3 Jahre mit Jesus zusammengelebt. Aber da hat Jesus ganz anders ausgesehen. Wir haben Jesus als den Engel vom Alten Testament. Wir haben Jesus jetzt als den Engel da in der Offenbarung. Wir haben Jesus, der Mensch. Jesus, der als Mensch, und zwar nicht besonders schöner Mensch, ist auf dieser Erde gelebt. Und das Bild hat der Johannes im Kopf. Und dann haben wir den auferstandenen Jesus. Auch das Bild kennt Johannes, aber es war immer noch eine menschliche Gestalt. Eine verwandelte, eine verherrlichte menschliche Gestalt. Aber immer noch hat man den Mensch Jesus drin erkannt. Das kennt Johannes. Man hat einfach auch mit 2-mal heranschauen. Und dann haben wir das Bild in der Offenbarung schon gehabt vom Lamm Gottes. Auch das ist eine Gestalt, die Jesus sich zeigt. Als Lamm Gottes. Also es ist nichts Besonderes, dass Jesus seine Gestalt verändert, weil er ist Gottes Sohn. Er hat die Macht und die Kraft. Dass er die Gestalt annimmt, die jetzt am Zweck am besten dient. Was macht der Engel da? Im 2. Vers lesen wir, er hielt eine kleine geöffnete Buchrolle in der Hand. Seinen rechten Fuß setzte er auf das Meer und den linken auf das Festland. Und jetzt müsst ihr wahrscheinlich den Engel ein bisschen wachsen lassen in eurer Vorstellung, weil ich glaube nicht, dass er das so macht, wie wir das würden machen. Also wenn ich einen Fuß im Meer habe und einen Fuß auf dem Land, dann ist das mehr oder weniger 50 cm rund um die Wasserlinie. Oder so. Das ist für uns mega schwer, weil die Wellen kommen ja und gehen wieder und so. Und es ist mega schwer, einen Fuß im Meer zu haben und einen Fuß auf dem Land. Also muss der Engel wachsen jetzt. Jesus ist da gross. Jesus muss da riesig sein, in diesem Bild. Jesus hat einen Fuß auf dem festen Land und einen Fuß auf dem Meer. Und was sagt uns das? Was heisst das, wenn wir den Fuß neu mit draufsetzen? Wir nehmen den Platz in Besitz. Da stand ich jetzt. Im Moment gehört die Kanzle mir. Die habe ich jetzt für den Moment in Besitz genommen. Ich stand da, ich habe meine Füße da. Der Platz, wo ihr drauf sitzt, der Stuhl, der gehört jetzt euch, für den Moment, wo ihr drauf sitzt. Jesus stellt seine Füße auf die Erde, auf die Welt. Und es steht dafür, dass Jesus jetzt seine Herrschaft antritt. Nicht nur im Himmel, in der unsichtbaren Welt, sondern jetzt tritt er die Herrschaft an auf dieser Erde. In dem Moment da, in der Zukunft. Wieso ist das erst in der Zukunft? Jesus ist doch schon der König. Jesus ist doch schon der Höchste für uns, jetzt, da. Jetzt, heute. Wieso kommt denn das Bild in der Zukunft? Weil jetzt, heute, ist immer noch Satan der Herrscher von dieser Welt. Und zwar bis zu dem Moment, wo das da passiert. Warum ist Satan der Herrscher von der Welt? Wo Gott den Menschen hat geschaffen, hat er gesagt zum Mensch, und jetzt mach du dir die Welt untertan. Das heisst, er hat seine Schöpfung am Mensch in die Hand gelegt. Er hat das Regieren über die Welt am Mensch überlassen. Du darfst das gestalten da. Ich habe dir die Welt gemacht. Ich habe die Welt für dich gemacht. Als dein Lebensraum. Und du darfst ihn jetzt gestalten. Du darfst etwas machen damit. Du darfst aktiv sein. Und dann hat sich der Mensch entschieden, dass er sich Satan unterwirft. Indem er ausgebrochen ist aus seinen Grenzen, die Gott ihm gesetzt hat. Es war eine einzige Regel. Eine einzige Regel. Und er hat nicht wollen, diese Regeln einhalten. Er hat wollen sein wie Gott. Es hat ihm nicht gelangt, einfach können die Welt zu gestalten. Er hat wollen sein wie Gott. Und da ist die Herrschaft über diese Welt Satan in die Hand gelegt worden. Von uns Menschen selber. Das ist etwas, was wir nicht gerne hören. Aber darum ist er im Moment der Fürst von dieser Welt. Und er bestimmt das Geschehen auf dieser Welt. Und jetzt kommt der Moment, wo Jesus hersteht und die Welt für sich wieder in Besitz nimmt. Und das seht ihr, wenn wir da weiterlesen, das kommt dann zuerst dunnert. Und Johannes hört irgendetwas in dem Tunnel rein und man hat keine Ahnung was. Das ist im Vers 4. Er will es gerne aufschreiben, aber er darf nicht. Etwas Geheimnisvolles. Etwas, wo man nicht wissen, um was es geht. Und dann fängt der Engel an und ruft: Ich schwöre bei dem, der in alle Ewigkeit lebt und der alles erschaffen hat, den Himmel und alles, was im Himmel ist, die Erde und alles, was auf der Erde ist, das Meer und alles, was im Meer ist, ich schwöre, dass es keinen Aufschub mehr geben wird. Denn wenn der siebte Engel auftreten und seine Posaune blasen wird, wird Gottes Plan, dieses große Geheimnis, zur Vollendung kommen. Alles, was Gott seinen Dienern, den Propheten, angekündigt hat, wird dann erfüllt sein. Jetzt wird es passieren. Und zwar jetzt. Jetzt gibt es keine Wartefrist mehr. Jetzt hat Jesus die Herrschaft übernommen wieder auf der Erde. Zurückgefordert. Seinen Platz wieder eingenommen. Und alles, was die Propheten vorausgesagt haben, alles, was wir haben im Buch vom Wort Gottes, wird sich jetzt erfüllen. Weil vieles, was wir in der Bibel haben, und das hat Barbara vorher gesagt, vieles ist für uns sehr geheimnisvoll. Es gibt ganz zentrale Punkte, die man nicht versteht, und das ist zum Beispiel die Frage nach dem Warum. Warum passiert gewissen Leuten immer wieder Schlimmes und andere kommen relativ ring durchs Leben? Warum muss es in Haiti jetzt nach dem Erdbeben auch noch die Cholera-Epidemie geben? Warum sind gewisse Menschen in der Schweiz auf die Welt gekommen und andere in Somalia? Herr, warum lässt du das zu? Herr, warum ist die Welt so ungerecht, wenn du doch ein gerechter Gott bist? Und da ist uns ganz viel verborgen. Wir können schon Antworten für uns finden, für uns ganz persönlich. Warum ist Marianne mit der Noel im Stau gestanden? Damit sie den Kinderarzt trifft. Aber das ist eine persönliche Antwort im Moment. Und die ist richtig. Und die ist ein grosser Trost. Aber es ist keine Antwort für die Cholera-Epidemie in Haiti oder warum Menschen in Somalia hungern. Wir können auch da theologische Antworten finden. Es ist, weil der Feind herrscht auf dieser Erde und weil er die Menschen will vernichten. Je schneller, je besser. Je schneller ein Mensch stirbt, desto sicherer ist er in seinem, bleibt er unter seiner Herrschaft. Desto weniger Chance hat er, sich zu bekehren. Desto weniger Chance hat er, den Herr, den Vater zu finden. Je kaputter ein Mensch ist, desto sicherer gehört er ihm. Ja? Auch das ist eine Antwort von der theologischen Seite her. Aber sie ist nicht wirklich befriedigend. Und das sind Sachen, die wir dastehen und im Vertrauen müssen akzeptieren. Herr, du weißt, was du machst. Herr, du hast einen Plan mit dieser Erde. Herr, ich glaube daran, dass du einen Heilsplan hast mit der Menschheit. Warum die 6 Personen? Warum das ganze Leid? Ein Drittel von der Menschheit ist da in dem Moment in einem Krieg schon umgekommen. Warum? Und Gott selber sagt, das ist mein Geheimnis. Das ist mein Plan. Das ist mein Entscheid. Wie ich das Ende der Welt gestalte, ist meine Sache. Das Büchli. Ich glaube, in diesem Büchli hinein, es gibt im Zacharia 5, kommt schon mal so ein Büchli vor. Und auch dort hat Jesus in der Hand, vor dem Thron Gottes. Und dort ist ganz klar, dass in diesem Büchli ein Fluch ist, aufgeschrieben. Und Gott lässt dann das Buch, dort ist es im Fall ein grosses Buch, darum bin ich nicht so sicher, ob es wirklich gleich ist. Ich glaube es aber. Weil, wenn ein Engel so gross ist, dass er den Fuß auf dem Land und im Meer haben kann, muss er ja gross sein. Also er muss sehr gross sein. Er muss mega gross sein. Und das Büchli im Zacharia ist so 5 auf 10 Meter gross ungefähr. Jetzt, wenn ein Engel das also etwas in der Hand hat, das 300 Meter hoch ist, dann ist 10 auf 5 Meter nicht mehr gross. Darum könnte es eben gleich sein, dass es gleich ist. Also ich glaube, es ist gleich. In dem Büchli im Zacharia hat ein Fluch geschrieben von Gott, wo Gott selber dann losschickt, und wo all die Sünder und die Ungerechten und die Bösen von dieser Welt bestraft werden. Und ich glaube, das ist genau das, was da passiert. Jesus nimmt das Buch, wo Gericht ist, wo das Gerichtsurteil drin geschrieben ist. Und jetzt wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Nicht heute unter uns. Sondern dann, wenn Jesus die Herrschaft wieder übernimmt auf dieser Erde, dann wird Gerechtigkeit sein, was jetzt nicht ist. Oft, mir hat letztens wieder jemand gesagt in der Seelsorge, wenn ich nicht Christ wäre, hätte ich es manchmal einfacher. Dann müsste ich nicht studieren. Dann hätte ich kein schlechtes Gewissen bei gewissen Sachen. Und es stimmt. Wenn wir kein schlechtes Gewissen hätten, hätten wir manchmal ringer, aber das ist nur bis zur Nasenspitze gedacht. Das ist nur bis zum Nasenspitz gedacht. Und wenn es gewisse Leute, die skrupellos sind, die keine Rücksicht nehmen, die sich futieren um die Botschaft Gottes, besser geht, wie uns manchmal, dann wird da Gerechtigkeit dann entstehen. Der Johannes muss das Buch essen. Und ich glaube, da hat das Buch eben noch eine zweite Komponente. Da ist wirklich ein Wort Gottes. Es gibt ja zwei Stellen. Es muss ja, der Jesaja hat ja auch das Buch essen. Ich bin gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, der Johannes muss es essen. Er muss die Botschaft Gottes ins Maul nehmen. Er muss sie verinnerlichen. Er muss sie käuen. Er muss sie abschlucken. Und er spürt sie sogar noch im Bauch. Wie sie liegt ihm schwer auf. Das Wort Gottes ist ihm im Maul süß. Wenn er es käut, ist es angenehm. Aber wenn er es abschluckt, ist es bitter. Und ich glaube, das beinhaltet eben auch das Leiden, wo oft da ist, wo wir oft Fragen haben und wo der Herr uns nicht immer befriedigend beantwortet. Wir haben die Verheißungen, wir haben so viele Verheißungen und so oft sehen wir sie nicht in Erfüllung gehen. Und dann gibt es das Augenzwinkern, wo der Björn vorher, dem Zeugnismoment, wo wir das gehört haben, Silvia gesagt hat, wo der Herr eben eingriff zu unserem Guten, wo wir das erleben dürfen, dass er real ist, dass er uns lieb hat, dass er uns beschützt, dass er unsere Wege leitet und lenkt. Jetzt möchte ich noch ganz kurz das 11. Kapitel anschauen. Das ist nicht mehr so viel, weil es ist ziemlich schwierig zu verstehen. Im 11. Kapitel hat es zwei Zeugen, die auftreten in Jerusalem. Ich persönlich glaube, dass die zwei Zeugen der Mose und der Elia sind, die wieder auf die Erde kommen. Weil das ist in der Bibel mehrfach vorausgesagt. Das lesen wir auch in der Geschichte von Jesus selber. Bevor die Zeit von dieser Erde fertig ist, wird der Elia nochmal kommen. Und ihr werdet es sehen, die zwei Zeugen, die sind Gesandte von Gott. Die sind Propheten. Aber die haben eine Botschaft, die sehr unangenehm ist, dort in Jerusalem. Es ist aber nicht eine Botschaft, die in erster Linie das Volk Gottes angeht, sondern die redet in eine Zeit hinein, wo der Tempelberg besetzt ist von Heiden. Also, ich meine, im Moment ist das schon so. Dort, wo der Tempel sollte stehen, wo er gestanden ist, dort steht im Moment ein Götzentempel. Zwei Götzentempel. Wir haben den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Und beides, wo dort steht, wo der Tempel war. Und der Islam wird genau auch dort, wo die Juden wohnen, im Moment auch wirklich immer stärker. Und der Gott vom Islam ist nicht der gleiche Gott, den wir anbeten. Und die zwei Züge treten auf und rufen auf zur Buße. Und es ist eigentlich die gleiche Botschaft, wie eben der Mose und der Elia schon hatten, als sie auf dieser Erde waren beim ersten Mal. Ich meine, was hat der Mose gemacht? Er hat gesagt, Pharao, lass das Volk frei. Pharao, lass das Volk ziehen. Und mit was hat er es untermauert? Mit seinem Stab, wo er hat können Wasser in Blut verwandeln. Und das ist genau ein Wunder, wo auch wird Zeugnis von diesen zwei Propheten unterstreichen. Sie können Wasser in Blut verwandeln. Der andere, der zweite, der verhindert den Regen. Es wird 3,5 Jahre nicht regnen. Und das hat Elia schon mal gemacht. Und zwar auch, was um Götzendienst ist gegangen, zur Zeit vom Ahab, wo der Baalskult so stark verbreitet ist unter dem Volk Israel, hat der Elia gesagt, es wird nicht regnen 3 Jahre. Und es hat nicht geregnet. Ihr seht, da ist ganz viel parallel. Wo dann wieder wird passieren, die zwei Zeugen werden nämlich 42 Monate, 1260 Tage oder 3,5 Jahre, es ist alles das Gleiche, werden die auftreten in Jerusalem. Und dann kann ihnen niemand etwas anhaben, in der Zeit, in der sie ihren Auftrag erfüllen und predigen. Gott beschützt sie. Dann kommt aber der Moment, wo ihr Auftrag erfüllt ist, und das ist nach diesen 3,5 Jahren. Ich weiss nicht, sind das wirklich 3,5 Jahre oder sind das einfach 3,5 Zeitabschnitte? Nach Gottes grossem Ratschluss. Ich tendiere darauf, dass es effektiv 3,5 Jahre sind. Weil da ist es kein Bild, das der Johannes sieht. Sondern es wird ihm diktiert. Bis jetzt hat er immer Bilder gesehen und dann hat er müssen aufschreiben, was er sieht. Und das könnt ihr wirklich mal probieren, wenn ihr einen kleinen kruden Film schaut, vielleicht ein bisschen seltsamer, und müsst die verschiedenen Bilder aufschreiben, so in Wort fassen. Dann merkt, wie schwer das ist. Und das wird ihm aber jetzt nicht mehr per Bild gezeigt, sondern eine Stimme aus dem Himmel raus diktiert ihm das. Darum kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da wirklich 3,5 Jahre sind. Vor allem auch, weil es steht auch in Monaten, also in 42 Monaten, und es steht in 1260 Tagen. Also es ist wirklich 3-mal betont. Nach dieser Zeit werden die 2 Zeugen umgebracht. Das heisst, Gott nimmt seinen Schutz weg, sie werden tot. Zack, bumm. Und dann sind sie 3,5 Tage tot. Und sie werden nicht beerdigt werden, sie werden irgendwie rumliegen, aufgebahrt, ich weiss auch nicht was, so dass man, dass die ganze Welt kann sehen kann, dass sie tot sind. Und alle werden sich freuen darüber. Alle werden jubeln und es steht noch so, die Menschen werden sich Geschenke schicken, weil sie so Freude haben daran, dass die jetzt endlich müssen schweigen. Und die Botschaft nicht mehr können weitertragen. Die Botschaft von der Umkehr. Nach 3,5 Tagen werden sie auferstehen. Und es wird nicht im Geheimen passieren, weil sie ja eben, das haben ja die Menschen entschieden, weil sie ja öffentlich tot sind, werden sie auch öffentlich auferstehen. Und dann wird es in Jerusalem, es passiert alles in Jerusalem, nur in Jerusalem. Dann wird Jerusalem, im gleichen Moment, wo sie auferstehen und Himmel auffahren wieder, wird Jerusalem erschüttert werden von einem grossen Erdbeben und ein Zehntel der Häuser wird kaputt gehen und 7000 Menschen werden sterben. Auch da habe ich das Gefühl, sind das Zahlen, die wir so nehmen sollen, wie sie stehen. Gott lässt zu, dass sie sterben. Aber für das sie ermordet werden. Wenn wir da Ungerechte, wir können ja alles, wir können Topkollekte machen, wir können 2-3 Aufrufe pro Jahr machen für Sammlungen, wir leben von Geld von Ungläubigen. Wieder heißt er mehr und nicht nur, das muss man einfach mal sagen. Und wir werden nicht verfolgt, wir werden unterstützt. Der Staat finanziert unsere Arbeit. Im sozialen Bereich. Wir leben wie Madame Speck auch als Christen da. Vielleicht hat der Nachbar manchmal nicht so Freude oder dies oder so, aber das ist so an einem kleinen Ort. Aber es gibt Christen, auch heute wird irgendwo ein Christ sein Leben lassen, weil er Christ ist. Und der Herr sagt, er wird die Schuld nicht ungesühnt lassen. Wer seine Hand erhebt gegen Christen, der Tod wird gesühnt werden. Nicht jetzt sofort. Nicht gerade in dem Moment. Aber dann, wenn Jesus die Herrschaft wieder einnimmt, auf dieser Erde, nicht in der unsichtbaren Welt, sondern da, auf dieser Erde, dann wird Gerechtigkeit passieren. Und der Lohn wird ausgezahlt werden und die Schuld wird auch gezahlt müssen werden. Die Menschen haben ganz viele Momente Zeit zum Umkehren. Das Ziel von diesen 3,5 Jahren, wo die Zeugen da sind, ist nicht, dass die Menschen sterben, sondern dass sie Buße tun. Das ist das letzte Mal Gnadenzeit. Es ist das letzte Mal Gnadenzeit da. Der letzte Moment Gnadenzeit. Und dann ist vorbei. Es wird keinen Aufschub mehr geben. Jetzt ist es durch. Jetzt wird die 7. Posaune blasen. Noch im 10. Kapitel. Wird die 7. Posaune blasen. Und die 7. Posaune, wir werden es nachher sehen, ab Kapitel 15, sind nochmal 7 Gerichtsschalen, Zornesschalen. Es sind nochmal 7 schlimmste Sachen, die über die Welt, über die Menschen hineinkommen. Und es wird keine Möglichkeit mehr geben zur Umkehr. Das ist Gericht, das erste Gericht. Bis jetzt haben all die Plagen, genau wie beim Pharao, dazu gedient, dass die Menschen zur Besinnung kommen. Beim Pharao hat man es x-mal versucht. Die Frösche haben nichts genützt, Wasser im Blut hat nichts genützt. Es hat nichts genützt. Heuschrecken haben nichts genützt, Geschwür haben nichts genützt. Nichts hat etwas genützt. Jedes Mal ist der Mose gegangen und gesagt, lass das Volk ziehen. Und es hat immer nie nichts genützt. Und das ist ein Bild für das, was wird in der Endzeit passieren. Die Gerichte kommen, für das die Menschen umkehren und ihr Heil finden. Und es nützt nichts. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass unser menschliches Rechtsempfinden ein anderes ist, als was Gott unter Gerechtigkeit versteht. Gott hat seine Bücher, wo er das aufschreibt. Wir sind eher so im Stil Auge um Auge, Zahl um Zahl. Unser Empfinden. Wann ist uns Gerechtigkeit da? Wenn es der andere hat wieder gut gemacht. Gott sieht das ganz anders. Bei Gott kann man nichts wieder gut machen. Bei Gott kann man nur umkehren. Bei Gott kann man nur entscheiden, jetzt ändere ich mein Leben. Jetzt tue ich die Herrschaft von meinem Leben auswechseln. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Die Herrschaft über das Leben austauschen. Ich will nicht mehr von dieser Welt sein, sondern ich will ein Kind Gottes sein. Und dann, in dem Moment, ist man gerecht gemacht. Dann muss man keine Strafe mehr absitzen, dann muss man nichts wieder gut machen. Dann ist gut. Dann ist gümmelt im Buch. Das ist ein grosser Unterschied zu dem, was wir als gerecht empfinden. Und dann hat mich das noch beschäftigt. Sehen Sie bei den Fragen unten. Wie viel vom Wort Gottes habe ich in Tuss? Im wahrsten Sinn vom Wort, ich meine, Johannes hat es müssen essen. Wenn das kein starkes Bild ist für Verinnerlichen. Wie viel Wort Gottes habe ich in mir inne, wo mein Leben prägt? Weil nur was wirklich da in mir inne ist, und nicht auch nur da oben irgendwie, oder sogar einfach im Buch, was wirklich in mir inne ist, nur das wird auch eine Auswirkung haben in meinem Alltag. Und gibt es Momente, wo das Wort Gottes mir schwer aufliegt? Ja, die gibt es. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das einmal sagen darf. Ja, die gibt es. Aber die gibt es, weil ich als Mensch Gott nicht verstehe, aber ich entscheide mich trotzdem, ihm zu vertrauen und ihm zu glauben und mich ihm zu unterordnen. Jesus wird den Sieg davontragen. Einen Weg. Ganz sicher. Mich tröstet das immer so, wenn ich die Predigten vorbereite, dass wir ja dann schon entrückt sind. Wir werden das nicht erleben. Wir werden das als Zuschauer erleben. Wir werden es dann sehen und schauen, ob die Bilder, die wir dann richtig sehen, mit denen in unserem Kopf übereinstimmen. Aber da sind die Menschen betroffen. Und ich glaube daran, dass Jesus auch Sieger sein kann im Leben von Menschen, die jetzt noch nicht an ihn glauben. Jesus ist Sieger in meinem Leben. Jesus hat die Herrschaft in meinem Leben schon angetreten. Aber ich wünsche mir, dass noch viel mehr Menschen das erleben dürfen. Dass Jesus Sieger ist in ihrem Leben. Und die Herrschaft antritt. Amen.